Liebe Gäste, liebe Geschwister, wir wollen heute gemeinsam über den zweiten Psalm nachdenken und nachlesen, was Gottes Wort dazu zu sagen hat und was der Geist uns zu sagen hat. Und ich würde den Psalm erst einmal für uns alle vorlesen. Psalm 2. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Der im Himmel thront, der lacht, der Herr spottet ihrer. Dann wird er zu ihnen reden, in seinem Zorn und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. Habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Vom Beschluss will ich erzählen. Der Herr hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitztum. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, seid verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr umkommt auf dem Weg. Wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Ich bete nochmal für uns. Lieber Herr Jesus, danke für dein Wort heute Morgen. Und Vater, all das Menschliche und all das Weltliche, lass es ganz klein werden. Lass uns demütig sein, insbesondere auch mich demütig. Und fülle du meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Amen. Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank, Philipp, für das Lesen des 41. Psalms. Das ist natürlich kein Zufall, denn die Prophezeiungen des Psalm Nummer 2 lösen sich im 41. Psalm auf. Deswegen haben wir uns gedacht, dass es gut ist, wenn die Gemeinde am Anfang den 41. Psalm hört. Die beiden Psalmen gehören unmittelbar zusammen. Dem ersten Prediger Martin, der über die Psalmen gepredigt hat, möchte ich jetzt nicht irgendwie dazwischen reden, aber ich würde gerne noch einmal ganz kurz auf die Psalmen eingehen. Das griechische Wort heißt Psalmos und heißt Lied und das hebräische Wort heißt Sefer Tehillim und bedeutet Buch der Lobpreisungen. Im Neuen Testament kommt das Wort Psalm mehrmals vor und ich würde mit uns gemeinsam ganz kurz drei kleine Bibelstellen aufschlagen, wenn ihr bitte mit aufschlagen möchtet. 1. Korinther 14, der Vers 26. 1. Korinther 14, Vers 26. Wie ist es nun, ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lasst zur Erbauung geschehen. Epheser 5, der Vers 19. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Und schließlich Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, dem Herrn lieblich in euren Herzen. Aus dem Neuen Testament, recht eindrücklich noch einmal, wird auf die Psalmen insgesamt hingewiesen und sie zur Erbauung der Gemeinde angeführt. Insgesamt enthalten die Psalmen einen großen Reichtum an messianischer Prophetie. Ich möchte da nur ganz kurz zwei Psalmen erwähnen. Es geht einmal um das Leiden Christi. Da würde ich verweisen auf den Psalm 69, die Verse 5 und bis 9, wenn ihr das mal wieder aufschlagt, Psalm 69. Also ich muss ja auch genau wie ihr so ein bisschen rumblättern, aber da haben wir ein bisschen Zeit zur Besinnung. Psalm 69, die Verse 5 bis 9, ich lese. Die mich ohne Ursache hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt. Die mich verderben wollen, sind mächtig. Die ohne Grund mir Feind sind. Was ich nicht geraubt habe, das soll ich erstatten. O Gott, du kennst meine Torheit und meine Verschuldungen sind dir nicht verborgen. Lass nicht zu Schanden werden an mir, die auf dich hoffen. O du Herrscher, Herr der Herrscharen, lass nicht meinetwegen beschämt werden, die dich suchen. Du Gott Israels, denn um deinetwillen trage ich Schmach. Und Schande bedeckt mein Angesicht. Entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter. Leiden Christi. Christus als König, und zu dem Königspsalm gehört auch der Psalte-Psalm. Da auch ein Beispiel möchte ich gerne mit euch lesen. Den Psalm 45, die Verse 3 bis 5. Ich lese. Du bist schöner als die Menschenkinder. Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet auf ewig. Gürte dein Schwert an die Seite, du Held. Deine Majestät und deine Pracht. In deiner Pracht fahre ich siegreich einher für die Sache der Wahrheit, der Sanftmut und Gerechtigkeit. Und deine Rechte lehre ich furchterregende Taten. Christus als König. Dann berichten die Psalmen 50, 3, 4, 5, 6 und 14 über das zweite Kommen Christi. Unter anderem und auch der Psalm 97, auch da ein kurzer Ausschnitt, Psalm 97, 3 und 4 im selben Buch. Ich lese, Feuer geht vor ihm her und verbrennt seine Feinde ringsum. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, die Erde sieht es und erschrickt. Die Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Zweites Kommen Christi. Insgesamt besteht das Buch der Psalmen aus 73 Psalmen, die David zugerechnet werden, 12 Psalmen, die Asaf zugerechnet werden, 2 Psalmen von Salomo, 1 Psalm von Mose und 1 Psalm von Ethan. 12 Psalmen von den Söhnen Korachs, einer levitischen Sängerfamilie. Datierungen und Abläufe bewegen sich von der Zeit des Mose, Psalm 90, über die Zeit Davids, zum Beispiel Psalm 51, bis zu der Zeit im babylonischen Exil, zum Beispiel der Psalm 126, in einer Zeitspanne von ungefähr 1000 Jahren. Die literarische Gattung der Psalme, wenn man das so sagen kann, ist Poesie. Dabei werden folgende literarische Kategorien verwendet, einmal als Hymnus, zweimal als Klagepsalmen, zweitens, drittens als Dankpsalmen, viertens das Lied der Zuversicht, fünftens die Königspsalmen, da zählt auch der zweite Psalm dazu, und sechstens die Weisheitspsalmen. Die Königspsalmen dazu zählt natürlich der zweite Psalm und er ist ein Schlüsselpsalm. Er berichtet über die Einsetzung des Davidischen Bundes und die Erfüllungen der Verheißungen von Psalm 2, die tatsächlich in Psalm 41 erfüllt werden und erkannt werden können. Insgesamt werden die Psalmen eingeteilt in 5 Bücher, von 1 bis 41, erstes Psalmbuch, 42 bis 72, das zweite, das dritte von 73 bis 84, viertes Psalmbuch 90 bis 106 und das letzte dann von 107 bis 150, wobei das Inhalt nicht keine Bedeutung hat, es ist eine reine numerische Einteilung. Psalm 2 gibt uns die übergreifende Botschaft der Psalmen. Der göttliche König regiert durch seinen Messias, der aus der Linie David entstammt, also Jesus Christus. Die Psalmen fungieren dabei als eine Art königliches Liederbuch. Der König hat eine große Bedeutung gehabt, insbesondere im Alten Testament. Er war eine Schlüsselfigur bei der Anbetung. Er führte das Volk beim Lobpreis und im Gottesdienst an. Der König Israels tritt dabei als ein Anbeter des wahren und einzigen Gottes in Erscheinung. Besonders die Königspsalmen besitzen damit eine Bedeutung für die Söhne Davids und vor allem für Davids größten Sohn, den Messias Jesus Christus. Die neutestamentlichen Antworten zitieren häufig aus dem Psalm, indem sie darauf hinweisen, dass diese Werke auf besondere Weise von den Lippen Jesus kommen. Lasst uns dazu einmal zwei kurze Beispiele lesen. Hebräer 2, die Verse 10 bis 13, bezogen auf den 22. Psalm. Hebräer 2, 10 bis 13. Ich lese. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Denn sowohl der, welcher heilig, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht: Ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und Hebräer 10, die Verse 5 bis 7. Ich lese: Darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen. Da sprach ich: Siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, und deinen Willen, o Gott, zu tun. Also die Psalmen beginnen oftmals mit einer individuellen Reflexion über das Leben von David und enden dann mit Davids größten Sohn, den kommenden Messias, so wie es in Psalm 2 exemplarisch beschrieben ist. Wollen wir uns die einzelnen Verse aus diesem Psalm 2 etwas näher zu Gemüte führen. Es beginnt mit den Worten: Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Aus der Elberfelder Übersetzung ist das. Zur Bedeutung: masoretischer Urtext, also hebräischer Urtext, bedeutet toben, unruhig sein, in Rage sein. Und das hebräische Wort heißt auch Ragash, also passt zur Rage, kommt wohl auch daher. Also die Völker sind unruhig, sie toben. Und wir können das auf die heutige Zeit gut beziehen. Wir sehen, was auf der Welt los ist, aber es sollte uns nicht erschrecken. Wir können lange meckern über die Impfpflicht, wir können uns aufregen über die Grünen, wir können sauer sein mit der LGBTQ-Mafia oder wir können unsere Regierung beschimpfen und beschuldigen. All das ist Unfug, das bringt nichts. Wir sollten uns an Gottes Wort orientieren und wir sollten ganz still sein und wir sollten einfach nur das Wort lesen. Wir sollten hier in der Gemeinde zusammenkommen, zu unserem Herrn beten und die Welt beobachten. Wir sollen sie sehen, aber wir sollen sie nicht verurteilen, wir sollen nicht irgendwelchen Theorien nachlaufen, uns gegenseitig im Internet mit Verschwörungen zuschütten und zumüllen, weil all das belastet unsere Gedanken. Lasst die Völker und die Nationen toben. Unter Nationen versteht dieser Psalm und diese Übersetzung das Wort, das hebräische Wort Goy, das heißt, es ist eine politische und territoriale Einheit. Im Alten Testament wird damit fast immer die nicht-israelitische Bevölkerung beschrieben. Unbeschnitten, gottlos, begehen Gräuel und dienen anderen Göttern. Lasst uns dazu eine ganz bekannte Stelle lesen aus 1. Mose 3, den Vers 15. Der Sündenfall. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, ich lese ab Vers 14, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. 15, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das Wort Sinnen bedeutet Hagar, das heißt knurren, seufzen, nachdenken, planen, in diesem Falle Böses planen. Und die Völkerschaften, die in der Elberfelder Bibel am Schluss dieses Textes stehen, warum toben die Nationen und sind eitles die Völkerschaften, bedeutet Leom, das heißt eine Menschenmenge, die sich als zusammengehörig empfindet, also keine Nation, auch keine politische Einheit, sondern eine Menschenmenge, die zusammengehört, also im Gegensatz zu Goi, zu den Nationen. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Ich lese weiter. Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Elberfelder Übersetzung. Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Was bedeutet das? Könige sind in Israel bis auf ein einziges Könighaus nicht gesegnet worden. Das einzige Könighaus, was der Herr gesegnet hat, war das davidianische Könighaus. Sonst war es so, dass in Israel Jahwe als König galt und dass es keine Könige geben sollte. Das Staatsideal in Israel, da kommt kein König vor. Damals hatte das Volk um einen König gebeten. Der Herr hat ihn Saul genehmigt, aber auch nicht gesegnet. Den einzigen, den er gesegnet hat, war David. Die Fürsten, von denen auch die Rede ist in diesem Text, sind die Würdenträger des Volkes. Und der Gesalbte, Masja, ist in diesem Fall der König Savis, aber bezogen auf Christus. Lasst uns dazu lesen aus der Apostelgeschichte 4, die Verse 24 bis 28. Apostelgeschichte 4, die Verse 24 bis 28. Ich lese. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt: Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen sollte. Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Als Metapher für eine Rebellion. Aus dem Land, aus dem ich komme, das es jetzt nicht mehr gibt, für dieses Land gilt, wie für unser neues Land, unsere gemeinsame Bundesrepublik, genau dasselbe. Wir wollen die Fesseln und die zerreißen und die Seile abwerfen. Wir nicht als Christen natürlich, aber die Menschen wollen das. Wir sehen das auf unseren Missionsreisen in Thüringen. Wir sehen das sicherlich auf den Missionsreisen überall in Deutschland. Thomas Karker und alle anderen Missionare, Julian, unsere junge Truppe kann sicherlich ein Lied davon singen. Die Leute wollen das Wort Gottes nicht hören. Sie empfinden das als Fesseln und sie empfinden das als Bande, aber nicht als Freiheit. Wie antwortet Gott darauf? Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet ihrer. Lasst uns über diesen kurzen Vers nachdenken. Himmel bedeutet der Ort des alleinigen, universalen, allgegenwärtigen und allwissenden Gottes. Er ist der Ort der Wohnung und des Thrones Gottes. Lasst uns dazu lesen Jesaja 66, 1 bis 3. Ich lese. So spricht der Herr: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Denn dies alles hat meine Hand gemacht, und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig, unzerbrochenen Geistes ist, und der zittert vor meinem Wort. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn, und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn, und in seiner Zornglut wird er sie schrecken. Lasst uns auch da die einzelnen Schlüsselworte kurz besprechen. Reden bedeutet dabar. Das ist nicht diskutieren oder verhandeln, so ist das nicht gemeint, sondern es ist damit gemeint verkündigen oder befehlen. Im Gegensatz zu dem hebräischen Wort Amma, das heißt dann reden oder darüber philosophieren, darüber diskutieren. Aber das Wort Daba, und so ist dieses Wort in diesem Psalm auch gemeint, ist eindeutig. Es heißt, es ist ein Befehl, es ist eine Anweisung. Darüber wird nicht diskutiert, so wird es gemacht. Zorn bedeutet, und das war ganz interessant auch für mich zum Lernen, das hebräische Wort Ab, das heißt eigentlich Nase. Und der Kontext bedeutet, dass wenn jemand Wut hat, dann schnaubt er durch die Nase. Und das ist dann der hebräische Ausdruck für Grimm oder Zorn. Es gibt noch ein anderes Wort für Zorn, aber das ist damit nun gemeint. Ja? Grimmig, zornig sein. Gottes Zorn zielt aber letztlich darauf, dass die Menschen umkehren zu Gott und dass sie zurückkehren und in seine Gnade einmünden. Also das ist kein Zorn, der für immer besteht, sondern es ist ein Zorn, der auf die Umkehr zu Gott deutet. Lesen wir dazu Micha 7, die Verse 18 bis 20. Ich lese Micha 7, die Verse 18 bis 20. Wer ist ein Gott wie du, der die Ungerechtigkeit vergibt und die Übertretung des Überrestes seines Erbteils übersieht? Er behält seinen Zorn nicht auf ewig, denn er hat Gefallen an Güte. Er wird sich unser wieder erbarmen, wird unsere Ungerechtigkeiten niedertreten, und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst an Jakobs Treue, an Abrahams Güte erweisen. Du wirst an Jakob Treue und an Abraham Güte erweisen, die du von den Tagen der Vorzeit her unseren Vätern geschworen hast. Also der Zorn von Gott in diesem Fall und wie in jedem Fall dient zur Umkehr und er gibt seine Gnade. Das Wort Zorneglut ist ein anderes Wort und bedeutet im Hebräischen, dass dieser Begriff der Zornesglut, in seiner Zorneglut wird er sie schrecken. Zorneglut ist ein Wort, das kommt nur von Gott. Baal schreckt sie, er wird sie schrecken, ist im Zusammenhang der plötzlich hereinbrechenden Strafe Jahwes. Dazu lesen wir den Vers aus Jesaja 13, 8. Jesaja 13, Vers 8. Ich lese. Sie sind bestürzt, Krämpfe und Wehen ergreifen sie. Sie winden sich wie eine Gebärende. Einer starrt den anderen an, ihre Angesichter glühen. Habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Von diesem Wort Nasak, also geweiht sein, leitet sich die Bedeutung weihen ab. Bleiben wir bei Jesaja und lesen 30, Vers 1. Wehe den widerspenstigen Kindern, spricht der Herr, welche Pläne ausführen, die nicht von mir stammen, und Bündnisse abschließen, ohne meinen Geist, und so Sünde auf Sünde anhäufen. Heilig habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berge, das Wort heilig. Gegenteil von unheilig. Das Wort heißt hohl, hat aber mit der Hölle nichts zu tun. Und das Wort heilig heißt Quadas. Also habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Geweiht auf dem heiligen Berg. Weiter geht's im Psalm. Vom Beschluss will ich erzählen. Der Herr hat zu mir gesprochen. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Beschluss heißt Sabbat, das heißt bekannt geben. Sowas wie ein Sekretär. Dinge bekannt gibt oder aufzählt. Und da kommen wir auf das Grundthema unseres Psalms zurück, auf den Psalm, der von Jesus Christus zeugt. David, er ist selbst der Sekretär, er sagt es ja auch. Ja. Er erzählt vom Beschluss des Herrn. Noch deutlicher ist in diesem Psalm kaum auf Jesus hinzuweisen. David als Sekretär bekannt, Macht bekannt, auf Gottes Sohn Jesus. Habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Sohn bedeutet Ben und drückt die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Sippe aus. Auch der davidische Sohn Gottes, also Jesus Christus, ist hiermit gemeint. Tag, Zeit oder heute bedeutet einmal den 24-Stunden-Tag, manchmal aber auch den Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und das Wort Yom verliert auch manchmal seine präzise, temporäre Bedeutung und meint die Zeit im Allgemeinen. Zum Beispiel, wenn vom Tag der Schöpfung die Rede ist. Und die Zeugen, Yalat, Gott hat den König Jesus als seinen Sohn gezeugt. Zeugen, Yalat. Dazu lasst uns doch lesen aus dem Neuen Testament, Matthäus 3, Vers 17 und Lukas 1, 32, 33. Die neutestamentlichen Stellen lese ich aus der neuen Genfer Übersetzung. Matthäus 3, Vers 17. Ich lese Genfer Übersetzung. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das war die Taufe von Jesus Christus. Und lasst uns weiterlesen aus Lukas 1, die Verse 32 und 33. Lukas 1, 32 und 33. Ich lese den 31. Vers im Kontext noch mit. Und siehe, also Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitztum. Lasst uns da auch die Schlüsselworte kurz erkunden und lasst sie uns kurz lesen. Sahal heißt fordern, tragen, fragen, erkunden, bitten, wünschen, verlangen. Und in diesem Fall ist es etwas Verlangen. Als Aufforderung ist das gemeint. In dem Sinne, ich gebe dir, Jesus, was du willst. Erbbesitz oder Erbteil, Natalal, das ist ein Besitzanspruch, der unveräußerlich ist, also unverkäuflich. Lasst uns dazu lesen, Daniel 7, die Verse 13 und 14. Daniel 7, 13 und 14, Schlachterübersetzung. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen, schreibt Daniel. Jahwe verheißt im Psalm 2 Jesus den Besitz aller Enden bis zum Ende der Erde. Geht weiter im Text. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß wirst du sie zerschmeißen. Lass uns auch da die einzelnen Schlüsselwörter kurz erklären. Zepter, Sebet, ist ein Stock oder ein Stab, eine Waffe, zum Beispiel auch ein Hirtenstab. Und es ist auch bildlich gemeint für Gottes Erziehungshandeln an den Menschen. Lasst uns dazu bitte aufschlagen, Jesaja 10, die Verse 5 bis 7. Ich lese Jesaja 10. Die Verse 5 bis 7. Wehe, Assyrien, der Rute meines Zorns, der in seiner Hand den Stock meines Grimms trägt. Gegen eine gottlose Nation werde ich ihn senden und gegen das Volk, dem ich zürne, will ich ihn aufbieten, damit er Beute macht und Raub holt und es zertritt wie Kot auf der Gasse. Aber er meint es nicht so und sein Herz denkt nicht so, sondern er nimmt sich vor, Völker umzubringen und auszurotten, und zwar nicht wenige, denn er spricht: Sind nicht alle meine Fürsten Könige? Ist nicht Kalne wie Karkemisch, Hamad wie Arpad, Samaria wie Damaskus? Wie meine Hand sich der Königreiche der Götzen bemächtigt hat, deren Götterbilder doch mächtiger waren als die von Jerusalem und Samaria. Und wie ich es mit Samaria und ihren Götzen gemacht habe, sollte ich es nicht auch mit Jerusalem und ihren Götzenbildern so machen? Auch da nochmal zurückzukehren in die heutige Zeit. Wir müssen das nicht tun, wir müssen uns nicht aufregen, wir müssen uns nicht beschweren, wir müssen nicht mit Steinen auf die Straße gehen, uns nicht an irgendwelchen Straßenkreuzungen festkleben oder das ganze Gegenteil machen, die Festgeklebten wieder abreißen, sondern wir können uns ganz auf den Herrn verlassen. Er wird das alles tun für uns. Wir müssen gar nichts tun. Wir müssen nur treu sein, seinem Wort, seinen Geboten und seinen ewigen Ratschlüssen. Töpfergeschirr, das ist ja auch ein großes Bild, wir kennen es auch von Daniel. Im Psalm 2 bedeutet es die Zerbrechlichkeit, die Hinfälligkeit und die Ohnmacht des Menschen. Lasst uns dazu lesen aus der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, Kapitel 2, die Verse 26 und 28. Ich lese: Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden, wie man irdende Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jetzt erfährt er Seite Psalm eine Wendung, und es heißt dort, Und nun, ihr Könige, seid verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Auch dort zum Verständnis. Verständig sein, verstehen bedeutet Sakal. Und das heißt klug handeln, verstehen, einsehen, weise und verständig sein. Also der Herr fordert von den Königen genau das. Zurechtweisen, das Wort heißt Yasar, heißt erziehen, unterweisen, belehren, züchtigen, zurechtweisen und ermahnen. Und hier in diesem Psalm ist damit gemeint die Abkehr vom Bösen und die Rückkehr zur Gottesfurcht. Lasst uns dazu lesen den Psalm 94, die Verse 12 und 13. Ich lese 94, 12 und 13. Wohl dem Mann, den du, Herr, züchtigst und den du aus deinem Gesetz belehrst, um ihm Ruhe zu geben vor den Tagen des Unglück, bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird. Wohl dem Mann, den du, Herr, züchtigst und den du aus deinem Gesetz belehrst, um ihm Ruhe zu geben vor den Tagen des Unglücks, bis dem Gottlosen die Grube gegraben wird. Ein gutes Beispiel, was ich berichten kann aus meiner eigenen Vergangenheit. Ich habe mir immer eingebildet, ich müsste ein großer Fußballer werden und war auch auf dem besten Weg dahin, all diesen Abfall mitzumachen. Und als ich dann in einer Liga angekommen war, wo es tatsächlich auch ein bisschen Geld zu verdienen gab, habe ich mir im ersten Punktspiel das Kreuzband gerissen und war so schwer verletzt, dass ich mir das auch operieren lassen musste, selbstverständlich. Bin dann nach Straubing zu den großen Kreuzband-Gurus gefahren, Eichhorn und Strobel heißen die beiden. Und diese Leute haben mir ein Kunstband eingebaut, also ein Proflexband, was sich letztlich als völliger Unfug erwiesen hat, was damals eine ganz neue Methode war. Und ich habe das mit mir machen lassen. Und die Begründung war, unser Steffen muss gleich wieder Geld verdienen, also bauen wir ihm das Ding ein, dass er sofort wieder spielen kann. Das war auch das Ziel, hat natürlich nicht funktioniert. Und hat mich aber zurechtgebracht, denn ich konnte keinen Fußball mehr spielen, zumindest nicht auf dieser hochprofessionellen Schiene. Aber was ich konnte, war natürlich, mich auf mein Medizinstudium zu konzentrieren und vernünftig meine Arbeit dort zu machen, zu lernen und letztlich einen erfolgreichen Abschluss auf diesem Gebiet zu machen. Ich glaube, dass der Herr das so gewollt hat. Jetzt retrospektiv möchte ich das so euch als Zeugnis geben. Also verständig sein, klug handeln, weise sein, erziehen, unterweisen und wenn es sein muss auch Abkehr vom Bösen und zurückkehren zur Gottesfurcht. Es geht weiter in dem Psalm. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Dienen heißt nicht den Menschen ehren, sondern Gott zu dienen. Das Wort heißt Abad im Hebräischen. Und das Wort hat dieselbe Bedeutung, nicht nur dienen, sondern es hat auch die Bedeutung für arbeiten. Und Gott arbeitet als Vorbild für die Menschen. Er hat die Erde gemacht und das war sicherlich ein Haufen Arbeit. Und wir sollen Gott nachfolgen. Letztens war ein Bruder bei mir zu Gast aus einer anderen Gemeinde, der für mich schon immer ein Vorbild im Glauben war und der mir erzählt hat, er ist jetzt arbeitslos, aber er hat mehr zu tun als früher. Und er hat mir dann gezeigt, wie er mit einem Bagger und mit einer Schubkarre und allen möglichen Werkzeugen sein Haus gebaut hat, mit eigenen Händen, umgegraben, gewühlt. Er war dreckig, er hat gestunken, er war verschwitzt, auf diesen Bildern zumindest. Und ich glaube, dass das auch ein Vorbild ist, dass Gott uns das zum Vorbild macht. Wir sollen nicht faul sein, wir sollen nicht rumliegen, wir sollen uns nicht in unserem Erfolg und unserem Ruhm sonnen und keine Ferraris fahren und nicht irgendwelchen Unsinn uns anschaffen. Gott will, dass wir arbeiten. Und das Arbeiten ist so gemeint, wie das Wort Arbeiten auch gemeint ist. Arbeiten. Furcht oder Ehrfurcht? Jira. Vor Gott, hier im Sinne von Ehrfurcht gemeint. Lasst uns das Wort Ehrfurcht noch einmal in unserem Kopf eine kleine Runde drehen und dazu 1. Petrus 1, Vers 17 lesen. Neue Genfer Übersetzung, ich lese. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Petrus nimmt da ein wichtiges Wort in den Mund, nämlich wir als Fremdlinge hier auf Erden. Und das ist das, was am Anfang in diesem Psalm auch klar zum Ausdruck kommt. Wenn die Nationen toben, dann lasst sie toben. Wir sind Fremdlinge, wir gehören nicht dazu. Wir sind hier, wir sind Christen, wir gehören zu Jesus Christus, wir gehören nicht zu dieser Welt. Lasst uns freuen darüber, lasst uns glücklich sein darüber und lasst uns, so wie wir das hier in der Gemeinde tun, den Herrn dafür preisen. Zittern, beben oder zittern, lasst uns zu diesem Wort lesen, Jesaja 33, die Verse 14 und 15. Jesaja 33, die Verse 14 und 15. Die Sünder in Zion sind erschrocken. Zittern hat die Heuchler ergriffen. Wer von uns kann bei einem verzehrenden Feuer wohnen? Wer von uns kann bei der ewigen Glut bleiben? Wer in Gerechtigkeit wandelt und aufrichtig redet? Wer es verschmäht, durch Bedrückung Gewinn zu machen? Wer sich mit seinen Händen wehrt, ein Bestechungsgeschenk anzunehmen? Wer seine Ohren verstopft, um nicht von Blutvergießen zu hören? Wer seine Augen verschließt, um Böses nicht mit anzusehen? Dient den Herrn mit Furcht und jauchzet mit Zittern. Weiter geht es mit den Psalmworten. Küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr umkommt auf dem Weg, wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Das Wort küssen bedeutet nicht, dass wir den Herrn jetzt körperlich küssen, sondern es steht bildlich, nasak heißt es im Hebräischen, für gehorchen, sich fügen. Und Zorn ist das hebräische Wort anab. Damit ist der Zorn des Messias Jesus gemeint. Und lasst uns dazu lesen die Offenbarungsstelle aus Kapitel 6, Vers 17. Offenbarung 6, Vers 17. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann dann bestehen? Und im selben Buch, Offenbarung 14, die Verse 10 und 19. So wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und 19. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes. Umkommen. Küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr umkommt. Umkommen. Abat. Bedeutet zugrunde gehen, weggerafft werden. Lasst uns dazu lesen Jona, den Propheten Jona 4, den Vers 10. Wer es schneller gefunden hat als ich, kann es schon mal lesen. Hast du es, Philipp? Danke, Jochen. Küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und ihr umkommt auf dem Weg, wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die zu ihm Zuflucht nehmen. Glück bedeutet Heil, bedeutet Wohl. Bei ihm bergen ist das Wort Hazar, als Ausdruck des Vertrauens zu Gott. Lasst uns dazu lesen, Offenbarung 22, die Verse 18 bis 21. Ich lese. Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.